Hallo und herzlich willkommen zum 37. Themenpodcast des Conancasts. Heute geht es um den Band 70, der am 8. September, also erst vor kurzem in Deutschland erschien. Und mit dabei ist heute auch Marcel.
Hallöchen.
Dann natürlich Manuel.
Hi.
Und ein neues Mitglied, das ist der Clemens.
Seid gegrüßt.
Ja, da wäre es natürlich nett, wenn du dich noch einmal kurz vorstellen könntest, da die Hörer dich ja noch nicht kennen.
Ja, also ich bin schon seit einiger Zeit in unserer Community tätig, schwerpunktmäßig in der Wiki-Arbeit, aber ich bin auch im Forum anzutreffen und habe mich mal entschlossen, jetzt auch im Newsblog hier beim Podcast mitzuwirken.
Dann fangen wir auch gleich mal an mit der Besprechung des neuen Bands. Der erschien ja am 8. September 2011 in Deutschland und ist bereits seit dem 18. November 2010 in Japan erhältlich. Natürlich enthält er wie alle anderen bisherigen Bände, beziehungsweise wie die letzten Bände, 11 neue Kapitel, die hier als Fälle bezeichnet sind. Aber wir fangen jetzt erst einmal an mit der Besprechung des Covers. Und da ist ja Ryoma Sakamoto drauf zu sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr nah am japanischen Originalcover gehalten. Im Original war es, glaube ich, ein bisschen weiter weg, das Bild. Und es war eher in einem Braunton gehalten als hier in einem Grauton. Also insgesamt ist ja keine Überraschung, finde ich. Und das ist gut gelungen. Also nah am japanischen.
Ja, und Con ist da ja auch da drauf in genau demselben Kimono wie dieser Ryoma abgebildet und sieht sehr stimmig aus.
Ja, also beide Fotos von Ryoma Sakamoto sind ja relativ bekannt und auch beide in der Suchmaschine sofort anzutreffen. Ich persönlich finde also das Japanische mit den Brauntönen wäre eigentlich auch ganz in Ordnung gewesen, aber weil es dann eben zu der Farbe Band 70 passt, Orange. Aber ich denke, es ist eben relativ nah dran gehalten, trotz der Grautöne.
Ach so, wo du schon die Farbe ansprichst, dieser Orange- oder Rotton ist ja auch bei den letzten Bänden oft anzutreffen gewesen, zum Beispiel bei Band 58, 60, 64 und 68 war ja jeweils rot. Und das fand ich jetzt ein bisschen verwunderlich, dass jetzt wieder rot war, weil vor zwei Bänden erst rot war und also es kam relativ oft vor in letzter Zeit.
Was mir auch sehr verwundert, da das im japanischen Original ein orangener Ton war und der jetzt auf einmal wieder zu rot gemacht wurde. Also ein bisschen mehr Abwechslung wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Und was ich sonst noch zum Cover sagen kann, ich finde das Bild des japanischen Originals passt dann doch besser, weil auch die Mauer, die im Hintergrund ja immer zu sehen ist auf den Bänden, auch braun gehalten ist und so ein graues Bild, das macht sich einfach nicht gut, auch wenn es natürlich das gleiche Bild wie auf dem japanischen Original ist, eben rangezoomt. Naja, also ist eine gelungene Umsetzung, aber man hätte es auch besser machen können, indem man das japanische Original übernimmt, was aber wahrscheinlich nicht so möglich ist.
Wobei ich konnte sehen, dass es anscheinend doch zwei verschiedene Bilder sind, also eben auch wegen dem Farbunterschied. Ja, die haben natürlich auch rangezoomt, ist klar.
Ja, was man sonst noch zum äußeren Aufbau sagen könnte, ist natürlich dieser eigentlich recht gelungene Einleitungstext. Ich glaube, so einen gelungenen Einleitungstext habe ich schon lange nicht mehr gelesen und auch bei geschmunzelt, dass er immer mit Horoskopen zu kämpfen hatte und dann eben auch einmal ein Horoskop von Ryoma Sakamoto hatte, weswegen er jetzt wahrscheinlich auch den Fall mit Kaito Kid in diesem Manga gezeichnet hat. Also das fand ich doch sehr gelungen und auch das Bild, wo er am Kopf getötet wird oder beziehungsweise aufgeschnitten oder was es ist, das ist doch sehr gelungen. Und da ist er übrigens auch in der gleichen Kleidung zu sehen, die Ryoma Sakamoto trägt. Also auch wieder eine Anlehnung an den Fall.
Ja, ich fand das Grußwort auf jeden Fall diesmal auch sehr interessant zu lesen. Bei den letzten Bänden war es ja, glaube ich, immer eher nebensächlich, so was er da geschrieben hat. Und wo du das Bild schon ansprichst, als ich da so das erste Mal hingeguckt habe, sah sein Kopf für mich irgendwie lustig aus, wie so eine Kartoffel und oben hat er so als Haar so einen Tomatenstängel dran. Das fand ich lustig.
Sieht ein bisschen aus wie eine Orange mit Brille.
Ja, ansonsten bleibt mir natürlich noch zu sagen, dass das Bild, beziehungsweise das Cover, was hier immer drin zu sehen ist, wo jetzt ja Conan und Shinichi im Schnee stehen, das ist im japanischen Original natürlich auch wieder anders, wie es auf den letzten Bänden war. Da sind Conan und Shinichi zu sehen, die beide Conan hält eine Kugel in der Hand und begutachtet die mit einem zugekniffenen Auge und auch Shinichi guckt da drauf. Das ist natürlich jetzt eine Anlehnung an den Fall mit dem Hundedämon, der auch in diesem Band abgedruckt ist. Und das hätte man vielleicht auch übernehmen sollen, wenn man es denn könnte. Ich weiß nicht, warum Ema jetzt hier wieder das Bild genommen hat, wo Conan und Shinichi im Schnee stehen. Also finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so passend. Aber das ist auch einer der wenigen Kritikpunkte an dem Band, die ich ja üben kann.
Ja, ich finde das in letzter Zeit ziemlich ärgerlich, dass die immer wieder dasselbe Bild nehmen. Wenn sie schon nicht das Originalbild nehmen, sollen sie vielleicht mal abwechseln, weil ich denke mal, vielleicht eins von den älteren Bänden, aber nicht immer dasselbe, weil so langsam fällt einem jetzt auch immer wieder ins Auge, dass es immer wieder dasselbe ist. Und das finde ich auf die Dauer ziemlich ärgerlich.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch bedauerlich, dass es sich jetzt, ich glaube, seit Band 62 oder so ist das Bild ja schon nicht. Und ich glaube, das ändert sich im japanischen Original wirklich jeden Band, oder?
Ja, im japanischen Original ändert sich das wirklich von Band zu Band. Da ist das Cover auch immer an einen entsprechenden Fall aus dem entsprechenden Band angelehnt. Und das ist natürlich dann viel spannender, wenn man das dann sieht, als wenn man jetzt hier so uns mit dem Schnee sieht. Ich weiß gar nicht, seit wann das war. Du meintest jetzt, glaube ich, Band 62. Ich weiß das
So
gar nicht.
ungefähr. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, da
Muss
war
ja.
das mit Shinichi und so dieser Fall. Und da habe ich das, glaube ich, gesehen.
Muss ja wahrscheinlich seit irgendeinem Band sein, in dem auch der Schnee dann aufgetaucht ist. Vielleicht sei es Band 65, nehme ich mal so an. Da war ja der Fall, letzte Fall so mit Schnee, wo ich mich jetzt so dran erinnere. Ach, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall schon sehr lange.
Ja, also wer sich allgemein für japanische Geschichte interessiert, also dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, noch ein bisschen Näheres über Ryuma Sakamoto zu lesen, da ja auch er der Wegbereiter der Meiji-Restauration war. Und ja, wenn euch das interessiert, also es wird in Zukunft auch weiterhin sehr viel japanische Geschichte einfließen. Es kommt ja immer, vielleicht nicht immer direkt bezüglich, also im Fall, aber so Gebäude und so haben eben geschichtlichen Hintergrund. Zum Beispiel gab es auch mal einen Meiji-Schrein, an dem die Leute eben gedachten. Den Fall weiß ich jetzt nicht genau, aber also ich würde, wenn ihr Interesse habt, es lohnt sich.
Ja, und ich glaube, es gab sogar mal die erste Mystery Tour. Das war doch auch mit der Meiji-Restauration irgendwas. Ich glaube, um Episode 518 oder so war es. So ein Zweiteiler.
Ja, das mit dem Meiji-Schrein war doch auch ein Fall mit Heiji und Kazuha, genauso wie jetzt auch in diesem Band. Naja, ich hatte ja im letzten Themen-Podcast zu Band 69 auch schon angemerkt, dass der Buchdruck damals rausgefallen ist. Den haben sie dieses Mal auch wieder nicht mit eingebaut. Und ja, ansonsten gab es keine Veränderung bei der Besetzung, außer dass bei der Koordination Nadine Kreisel jetzt zu Nadine Steinkreisel geworden ist. Das finde ich doch sehr lustig. Wahrscheinlich hat sie geheiratet und einen Doppelnamen angenommen. Also der Name gefällt mir doch sehr gut, auch wenn ich mir jetzt hier nicht über die Belegschaft von EMA lustig machen will. Also.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie detailliert du dir das alles durchliest. Also ich achte da mal nicht so drauf, muss ich zugeben.
Ja, das wundert mich auch immer wieder. Ich finde sowas dann uninteressant und sowas überblätter ich.
Ich hatte ja Philipp gefragt, ob er beim Kauf von Band 70 schon nachgeschaut hat, als ich dieses noch nicht hatte, ob der Buchdruck diesmal vorhanden war. Ja, und er hatte mir erzählt, direkt beim Kauf hat er sofort nachgeschlagen. Also, das ist fleißige Recherche.
Genau, das hat mich einfach super interessiert, ob die den Conan-Cast hier hören und das eventuell wieder eingebaut haben. Vielleicht finden wir es dann ja im nächsten Band wieder mit drin. Wer weiß.
Also Nachricht an EMA, immer brav Concast hören.
Und vielleicht ist der Zuständige für den Buchdruck auch verheiratet.
Das kann sein. Naja, die Zusammenfassung, die es ja vorne drin auch noch gibt, was bisher geschah, die kann ich im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich ja auch einige Kritikpunkte hatte, gar nicht so kritisieren. Also haben wir die bisherigen Ereignisse gut zusammengefasst, wenngleich es auch nur die Ereignisse aus dem ersten Kapitel sind, da immer vielleicht noch ja eine Zusammenfassung des bisherigen Falls bezüglich des Geheimnisses des Tagebuchs einbauen können, aber das haben die jetzt nicht gemacht. Und naja, ist glaube ich auch nicht so notwendig. Denn der Band 70 ist ja gemeinsam mit Band 69 zusammen abgeschlossen, wenn man es so will. Da sind ja nur abgeschlossene Fälle drin, wenn man die beiden Bände zusammen hat. Genauso gelungen ist übrigens auch der Text auf der Rückseite, dass er immer so als Einleitung in den Band dient. Da ist ja auch Shintaro Chucky im Schlüsselloch zu sehen.
Ach ja, das heißt, sowohl das Cover als auch der Schlüsselloch beziehen sich diesmal auf den Kid-Fall.
Genau, also ist der ganze Band praktisch so an Kaido Kid angelehnt. Da ja vorne das alternative Cover auch Conan und Shinichi im Schnee zeigt, wo ja im japanischen Original, wie ich schon sagte, die Kugel zu sehen ist, was ja als eine Anlehnung an den Fall mit dem Hundedämon gesehen werden kann. Also dieser ganze deutsche Band steht im Zeichen von Kaito Kid, wenn man so will.
Ja, ich denke, neben Kaito Kid oder vor Kaito Kid sogar steht, denke ich, auch Ryuma Sakamoto als wichtige geschichtliche Figur in Japan und ich denke, diesmal spielt er eine wirkliche Rolle. Und dazu komme ich auch noch gleich. warum Kaito Kid mich diesmal nicht sehr überzeugt hat.
Okay, ich habe noch einen letzten Punkt zum äußeren Aufbau des Bandes, und zwar oben auf der Seite des Bandes ist ja immer dieser Conan zu sehen, wo es eine lustige Geschichte gibt, die man von Band 1 bis Band 70 jetzt verfolgen kann. Ich konnte da ehrlich gesagt noch nicht so viel mit anfangen, als ich den da oben gesehen habe, aber als ich dann das Seitenlayout zu Band 71 gesehen habe, da wurde mir gleich klar, was damit auf sich hat, und es geht auf jeden Fall lustig weiter, die ganze Geschichte, nachdem ihm ja ein Apfel weggenommen wurde und alles Mögliche. Also auch sehr spannend da oben die Geschichte.
Naja, was ist denn dieses grün-blaue da unten links? Soll das irgendwie ein Boomerang oder ein Drache sein? Oder ich kann das gar nicht wirklich erkennen. Ist es zum
Ja,
ersten Mal?
das war auch mein Problem, aber als ich dann das zu Band 71 gesehen habe, da war mir es gleich klar.
Ich würde sagen, Fortsetzung folgt.
Ja, da könnt ihr
Ja.
mal gespannt sein bei Band 71 und den auch kaufen und dann gucken, was denn da mit Conan jetzt so Lustiges passiert. Also mich freut's auf jeden Fall. Ja, nach dieser langen Vorrede kommen wir jetzt auch mal endlich zum Inhalt des Bands, worauf ihr natürlich schon wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet habt. Da will ich natürlich aber auch noch vorher noch mal ein kurzes Wort verlieren, und zwar zu den Titeln der einzelnen Kapitel. Es gibt ja wieder 11 Kapitel. Die sind auch sehr nah an das japanische Original angelehnt. Also was im japanischen Original übersetzt Kugel hieß, beispielsweise, heißt jetzt hier Kugeln. Und ja, das Geheimnis des Tagebuchs bleibt das Geheimnis des Tagebuchs und so weiter und so fort. Das Einzige, was sich so ein bisschen geändert hat, ist das letzte Kapitel, was im japanischen Original eigentlich übersetzt die 8 Wörter der Menschlichkeit hieß und jetzt aber den Titel der Gebetskranz, also deutlich kürzer trägt. Okay, dann fangen wir auch mal an mit dem ersten Fall in diesem Band. Der begann ja schon im Band 69 mit 2 Kapiteln und wird jetzt im dritten Kapitel hier fortgesetzt und war auch schon als Anime-Episode in Japan zu sehen. Das waren nämlich die Episoden 614 und 615. Und zum Inhalt des Kapitels wird uns jetzt Clemens was erzählen.
Ja, gerne. Also die ersten beiden Kapitel aus Band 69 haben ja den Titel Die Arie auf der G-Seite und das Genie getragen. Ja, so die Arie auf der G-Seite, also wer es gerne hören möchte, ist sehr bekannt. Ich denke, so gut wie jeder wird dieses bekannte Stück wieder in Erinnerung bekommen, wenn er sich's anhört. Also, der Fall beginnt damit, dass Professor Agasa und die Detective Boys mitten in einer Region stehen bleiben mit dem VW Käfer und dieser, wie schon öfters eingetreten, eine Panne hat. Es entsteht leider das Problem, dass der Abschleppwagen nur noch für eine Person Platz bietet und Conan schlägt vor, eben, dass der Professor schon mal sich um die ganzen Dinge kümmert und das alles erledigen soll. In der Zeit warten eben Conan Edogawa und die Detective Boys, also alle gemeinsam, auf den Professor. Das allerdings war nicht so gerade eine gute Idee, denn es sind bereits so 1,5 Stunden vergangen und die machen sich schon Gedanken, was der Professor macht und es fängt auch schon an zu regnen. Dann beschließen sie schon mal, sich auf den Weg zu machen zu einer Ferienhaussiedlung. Vielleicht bietet ihnen dort jemand Unterkunft. Leider scheint zu dieser Zeit keiner dort zu sein. Conan erhält dann plötzlich einen Anruf von Professor Agasa und dieser hat eben das Geld in Ayumis Rucksack vergessen, seine Brieftasche, und jetzt ist er nach Hause gefahren und deshalb braucht er noch 2 Stunden, um das alles zu erledigen. Und dann beginnen die ein musikalisches Stück zu hören, nämlich die Arie auf der G-Seite. Ja, und dann denken sie eben, dass sich dort jemand befindet, das Stück spielt und sie womöglich aufnehmen wird. Allerdings tritt keiner vor die Tür, nachdem sie mehrmals geklingelt haben und bemerken, dass die Tür eben nicht verschlossen ist, betreten das Haus, das ziemlich dunkel ist, aber sie beschließen dennoch eben, das Rätsel zu lösen, also nicht untätig zu warten und sich versteckt zu halten, sondern eben diesen Jungen zu finden oder etwas zu unternehmen. Sie finden auch ein Kinderzimmer, das einem Mädchen gehört, eben wegen den Sachen drin. Ja, und erneut wird eben ein Stück gespielt und Ayumi bemerkt im Flur Wasser aus dem Badezimmer, Badewasser austreten. Darauf findet sie eben ein Foto, auf dem 3 Personen abgebildet sind, ein Mann, eine Frau, eine musikalische Familie, der Mann spielt Geige, die Frau Querflöte und ein Mädchen, das eben am Flügel spielt. Und so endet auch das also Band 69 als Ayumi bemerkt, dass eben der Sitzhocker vor dem Piano ein wenig zu tief ist. Und Conan scheint dann am Ende ziemlich sicher zu sein, worum es sich handelt, und hält eben den unheimlichen Pianisten für ein richtiges Genie. Das erklärt auch den Titel. So, kommen wir jetzt aber erstmal zu, nun endlich zu Band 70 mit dem abschließenden Kapitel. Conan schlägt vor, ein fröhliches Lied zu spielen, den Flohwalzer. Und dann anschließend spielt auch Ayumi fröhliche Kinderlieder, singt auch dazu. Daraufhin wird eine unbekannte Person aufmerksam und steht vor der Tür, beobachtet das Ganze. Allerdings wird diese unbekannte Person eben von Ai Haibara und Konin Doga überrascht. Und es entpuppt sich als der Jung, als ein Junge, der sich versteckt hielt und die Kinder und die Detective Boys vom Haus fernhalten sollte.
Also ich fand den Fall sehr gut und er schließt auch den bereits im letzten Band begonnenen Fall sehr gut ab. Wird dann auch für den Inhalt 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und für die deutsche Umsetzung 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also die ist einfach sehr gut gelungen und ich könnte da keine Schwachstelle erkennen. Alles perfekt übersetzt und der Fall wird damit super aufgeklärt. Also besser hätte man es kaum machen können. Von Inhalt 3 Abzeichen und von der Umsetzung 5.
Ja, also ich habe jetzt gar nicht mal so in jedem Kapitel auf die deutsche Umsetzung und auf Fehler im Einzelnen geachtet. Allgemein ist mir aufgefallen, dass es hin und wieder einen Satzfehler gab, also bei einem Satzzeichen oder so, oder dass mein Wort falsch war. Aber ich glaube, im ersten Kapitel war wirklich gar kein Fehler. Also da ist die deutsche Umsetzung zu loben. Und zum Fall, also ich habe den Band jetzt erst seit gestern und das erste Kapitel dann auf der Rückfahrt vom Buchladen im Bus gelesen. Da war ich dann ein wenig unkonzentriert, weil es so geholpert hat und so und fand diese Aufklärung, also konnte mich nicht so genau auf diese Aufklärung mit dem Tagebuch konzentrieren. Also ich fand den Ausgang dann allerdings nicht zu überraschend, also ein bisschen vorhersehbar, aber insgesamt wirklich ein sehr solider Fall. Das Ende dann war süß, fand ich, mit den Kindern und der hat sich auf jeden Fall anders mal angeführt. Also, dass die Detective Boys mal wieder alleine sind in so einem Haus. Und das Erkunden, das war schon mal was Schönes. Also ich würde insgesamt auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben.
Ja, also ich fand den Fall auch sehr gut, weil auch im Cast zu Band 69 habe ich ja schon gesagt, also die vorherigen beiden Kapitel haben schon viel Spannung versprochen und waren auch sehr spannend. Ja, das Kapitel schließt das Ganze sehr gut ab und wie Marcel eben schon sagt, es ist mal was anderes und es ist wirklich sehr schön und anschaulich gemacht. Also ich
Ja.
würde dem Ganzen 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben.
Der Leser wird, ich denke, im Fall dazu angeregt, mitzuraten, weil dieser, denke ich, sehr gut mitzuverfolgen ist und man sogar mehrmals vorher auf Teillösungen kommen, also vorkommen auf Teillösungen kommen kann. So zum Beispiel, dass eben die Stereoanlage später eingeschaltet wird. Und man konnte sich dann auch gut schon mal vorher vorstellen, dass dieser unheimliche Pianist eben dieser Junge ist. Aber gerade eben deswegen macht es Freude, das zu lesen. Und da ich persönlich auch gerne Klavier spiele, hat es mir auch gefallen, dieses musikalische Instrument einzubauen. Und ich war auch überrascht, als er den Flohwalzer, als Conan den Flohwalzer erwähnte, den ich auch sehr gerne spiele. Vielleicht kennt ihn ja jemand so von Hören. Das fand ich natürlich auch persönlich schon ganz nett, daher vergebe ich 4 von 5 Detective Boys Abzeichen.
Okay, dann machen wir auch direkt weiter mit dem zweiten Fall. Der beschäftigt sich ja mit Kaito Kid. Und im Zentrum des Interesses steht natürlich auch Ryoma Sakamoto, der, wie wir schon sagten, auch auf dem Titelbild des Bandes zu sehen ist und an den auch das Schlüsselloch angelehnt ist, also an den Fall mit Inspektor Shaki von der Polizei. Und über den Fall wird uns jetzt Manuel ein bisschen was erzählen.
Es dreht sich eben darum, dass Kaito Kid wieder mal in Erscheinung tritt. Und zwar hat er ein Ankündigungsschreiben geschrieben, dass er so eine Ausstellung über Ryoma Sakamoto, ich weiß jetzt nicht so viel über ihn, nur das, was hier jetzt in dem Kapitel über ihn steht. Also es scheint ein japanischer Feldherr zu sein, der so Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Ja, und es geht eben darum, der Hirokichi Suzuki, der hat eben einem Mann sein Museum zur Verfügung gestellt, um eine Ryoma Sakamoto-Ausstellung zu machen. Und dort ist eben unter anderem das wertvollste Exponat ist eben ein Pistolengürtel von besagtem Feldherrn. Ja, und Kaito Kid ist diesmal ausnahmsweise nicht da, um den Gürtel zu stehlen, sondern um drei Dinge zurückzugeben, die auch diesem Ryoma Sakamoto gehört haben, die vor 20 Jahren von genau demselben Mann, der jetzt die Ausstellung hält, dem wurden die damals auch gestohlen, und zwar von einer berühmten Meisterdiebin, die damals aktiv war, und die heißt Phantom Lady, oder sie hat sich so genannt. Und auf jeden Fall, dieser Mann, der die Ausstellung hält, der erscheint einem eigentlich von Anfang an recht, naja, zwielichtig und verhält sich von Anfang an sehr verdächtig. Wie es natürlich bei einem Kaito-Kid-Fall nicht fehlen darf, ist natürlich wieder Inspektor Nakamori mit von der Sache. Aber da diesmal Kaito-Kid angekündigt hat, etwas zurückzugeben und nichts zu stehlen, sagt eben der Hauptkommissar, Hauptkommissar Sharky, der auch hinten im Schlüsselloch ist, der sagt eben dem Herrn Nakamori nicht viele Mittel zu und nicht viel Unterstützung, weil sie eben diesmal keinen Grund sehen, Kaito Kid zu fassen, da er ihr nur etwas zurückgeben will. Aber Nakamori setzt sich natürlich trotzdem daran, ihn zu fassen. Und zwar in der Ankündigung von Kaito Kid ist auch ein Zitat des Ryoma Sakamoto enthalten. Und zwar das Zitat: Jetzt ist die Zeit, Japan reinzuwaschen. Ja, und Con rätselt natürlich an dieser Ankündigung, und der Rest ist eigentlich schon mit die Aufklärung. Das ist so grob der Inhalt. Also ich finde, das ist ja so, was man so hinten vom Schlüsselloch und vom Cover so sieht, ist ja so ein bisschen der Zentrum des Bandes. Und ich finde es sehr solide. Ich bin allgemein ein sehr großer Fan von Kaito Kid Fan. Der hier war jetzt recht kurz, aber trotzdem ziemlich spannend. Und das, was am Ende, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dann noch mit der Phantom Lady kommt und so, das ist auch sehr interessant. Ist sehr solide, und ich würde dem Ganzen 4,5 von 5 Detective Boys Abzeichen geben.
Ja, also ich finde den Fall auch sehr gut. Hatte damals, glaube ich, nur 3 von 5 Detective Boys Abzeichen gegeben, wenn ich das richtig in meiner Erinnerung habe. Würde dem Ganzen jetzt aber 4 von 5 Abzeichen geben, beziehungsweise Kaito Kid Monokeln, weil es ja im Japanischen schon eine Fortsetzung dieses Falls gab mit der Phantom Lady. Das wertet den Fall natürlich jetzt entsprechend auch nochmal auf. Und von daher würde ich jetzt 4 Kaito Kid Monokel geben. Und die deutsche Umsetzung finde ich hier genauso gelungen wie auch im ersten Fall dieses Bandes schon und würde dem Ganzen auch 5 von 5 Abzeichen geben, Detective Boys Abzeichen. Also kann man eigentlich kaum besser machen. Wie Marcel ja vorhin schon sagte, fehlten manchmal ein paar Satzzeichen oder der Satz ist ein bisschen verdreht, da fehlt ein Wort drin oder so, aber das wiegt jetzt auch nicht so groß. Also der Lesefluss im gesamten Band und natürlich auch in diesem Fall, also finde ich super und man wird da nicht sonderlich aufgehalten und der Fall an sich ist auch super spannend. Kann ich verstehen, warum Gosho Aoyama ihn zum Zentrum dieses Bandes gemacht hat.
Also mich hat der Fall nicht besonders sehr angesprochen. Die Geschichte, das gefiel mir mit Ryoma Sakamoto. Aber bezüglich Kid, also da fand ich das, abgesehen von Phantom Lady, ja nicht besonders interessant, ansprechend. Aber deshalb, gerade wegen Ryoma Sakamoto, kann ich 3 von 5 Kid Monokel geben.
Also ich fand zum Beispiel dieses Schild sehr lustig da im Museum, wo drauf stand: an Kaito Kid hier die Beute zurückgeben, und auch, dass sich da ganz viele dann versammelt haben, um das anzugucken, statt die Ausstellungsstücke. Und auch als dann Geokchi sagte: wir haben uns ja seit der Episode mit dem Eisernen Dachs nicht mehr gesehen. Das fand ich auch sehr lustig, weil ich dachte erst, er meint wirklich so eine Anime-Episode oder so. Oder kann man das Wort Episode noch in einem anderen Kontext verwenden? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich hätte wahrscheinlich auch eher Fall geschrieben anstatt jetzt Episode. Also das war ja auch bei bisherigen Referenzen auf vergangene Fälle schon immer so, dass da, glaube ich, von Fall die Rede war und jetzt Episode. Ja, hätte man vielleicht ein anderes Wort wählen sollen, aber hat sich jetzt EMA dafür entschieden.
Ja, ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Und da auch Stellen, wo, also das kam jetzt nicht vor, aber wo denn die Charaktere sagen, sowas kann ja nur im Manga passieren. Und das, also sowas, wo so Realität mit der Virtualität schmilzt, finde ich immer lustig. So, also auf jeden Fall hat sich der Fall dadurch sehr anders angefühlt. Ich hatte jetzt keine Vorkenntnisse zu diesem Ryoma und so, also kann daher nicht so viel sagen, was es da an Anspielungen und so gab. Aber wie gesagt, ich fand den Fall sehr gelungen und wird 4 von 5 Kid Monokel geben.
Apropos Anspielungen, da geht's ja auch gleich weiter mit dem Hundedämon, dem letzten Fall in diesem Band, der auch gleich noch hier abgeschlossen wird, nämlich diesmal in 7 Fällen bzw. Kapiteln. Das ist ja der bisher längste Fall im deutschen Manga. Da wird ja im kommenden Band noch ein längerer Fall folgen, aber dazu dann später in diesem Podcast. Ja, bei dem Fall mit dem Hundedämon, da sind Heiji und Kazuha mal wieder mit dabei. Und zwar beginnt der Fall damit, dass sich Conan, Ran und Kogoro im Fernsehen einen Film angucken, nämlich Der Hund von Baskerville, also eine Umsetzung eines Sherlock Holmes Romans. Und dann kommen auch gleich Heiji und Kazuha hinein und fragen die drei, ob sie ja nicht mal einen wirklichen Dämonenhund oder jetzt, wie es jetzt hier im deutschen Manga genannt wird, Hundedämon sehen wollen. Ja, daraufhin machen sich Conan und Heiji alleine auf den Weg zu einem gewissen Shinichi Kodo. Ist natürlich sehr lustig, dass hier ja der Name von Shinichi verwendet wird als normaler Charakter. Und da macht dann gleich eine Frau auf, die heißt Funae Abukawa und das ist die Haushaltshilfe. Die lässt das Ganze dann so aussehen, als wenn Shinichi Kodo Selbstmord begangen hätte. Allerdings fällt das natürlich Conan und Heiji natürlich sofort auf und die stellen dann die Frau, die allerdings betont, dass sie nicht die Mörderin sei, sondern von jemandem dazu beauftragt wurde, den Mord als Selbstmord zu tarnen. Das glauben Conan und Heiji dann auch, nachdem sie gewisse Recherchen dazu angestellt haben und machen sich dann gemeinsam mit Kazuha, Ran und Kogoro auf den Weg zur Familie Inubushi. Das ist nämlich die Familie, zu der auch Shinichi Kodo angehörte und die seit einiger Zeit von einem leuchtenden Hund verfolgt wird, wie es so erzählt wurde. Das sind nämlich schon zwei Adoptivkinder der Familie umgebracht worden. Das war nämlich so, dass nämlich der Vater, der hatte mit verschiedenen Frauen ein Verhältnis, und hatte da 8 Kinder gezeugt, die allerdings nach seinem Tod alle erst auf den Plan getreten sind. Und eine Frau, die adoptierte sie dann alle. Und davon sind jetzt eben 2 gestorben, beziehungsweise ist gerade der dritte gestorben, dieser Shinichi Kodo. Und jetzt versuchen eben die 5, also Conan, Ran und Kogoro, gemeinsam mit Heiji und Kazuha, bei der Familie Inubushi nach dem Mörder, der die ganzen anderen 3 Familienmitglieder umgebracht hat und das Ganze so aussehen ließ, als wäre das eine Tat eines Hundedämons gewesen. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Sherlock Holmes Roman, den ja auch Conan, Ran und Kogoro am Anfang des Falls im Fernsehen gesehen haben. Später im Fall werden dann auch noch weitere Mitglieder der Familie angegriffen und umgebracht. Und dann stellt sich natürlich immer weiter die Frage, wer denn jetzt der Täter ist und was es denn mit diesem Dämonenhund oder Hundedämon auf sich hat, wie er denn diese komische Farbe bekommt. Auf jeden Fall steht schon sehr schnell fest, dass es sich nicht um den gleichen Trick wie im Sherlock Holmes Roman handelt, auch wenn es natürlich eine direkte Anspielung darauf gab. Und später gibt es dann im ganzen Fall auch noch eine Anspielung auf eine japanische Geschichte, die den Titel Nanzo Satomi Hakenden trägt. Und dann wird der Fall natürlich auch in diesem Band noch aufgeklärt, wie ich ja vorhin schon sagte. Das Ende will ich jetzt nicht verraten, das könnt ihr euch dann selber durchlesen, wenn ihr Interesse an diesem Band habt.
Ach so, und am Anfang von dem Fall spoilert doch Conan irgendwie diesen einen Sherlock Holmes Fall nicht. Das fand ich lustig. Geht er wirklich so aus? Ich
Ja,
erinnere
soviel ich weiß, spoilert Conan da wirklich das richtige Ende.
Das finde ich aber fies von Goffrey. Ja, nee.
Ja, genau. Das war das richtige Ende, das Conan dann auch schon verraten hat. Das ist ja auch der richtige Film, den die da gesehen haben, zu Der Hund von Baskerville.
Man könnte hier auch mal einen Querverweis einbauen, nämlich dass wir haben ja mal einen extra Sondercast gemacht zu dem Fall Der Hund von Baskerville. Wer noch mehr erfahren will darüber, bevor er sich den Band kauft, einfach mal reinhören.
Ja, wenn ich mich nicht ganz irre, war das sogar der Conan Cast 17, meine ich jetzt. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, also irgendwo da in der Nähe müsst ihr den Cast dann finden. Könnt ihr ja mal reinhören, ist schon ein bisschen älter und von daher auch nicht so ganz professionell, wie er heute ist.
Da wir ja nun schon so viele Anspielungen erwähnt haben, es gibt tatsächlich noch eine. Und zwar handelt es sich dabei um den Hund der Familie Inubushi, genannt Hachi, ein Hund der Akita-Rasse, ganz bekannt in Japan. Und diese Hunderasse steht besonders für Treue. Es gab eine Begebenheit, die stattgefunden hat. Und da war ein Professor, ein Universitätsprofessor, ein japanischer Universitätsprofessor, der sich eben diesen Hund angeschafft hat, diesen Akita, diese Akita-Rasse. Und der Hund hieß eben Hachiko. Es entstand eben eine enge Bindung zwischen dem Hund und dem Universitätsprofessor. Allerdings verstarb der Universitätsprofessor an einer Hirnblutung in der Universität und kehrte nicht heim. Also er fuhr jeden Tag zu einer bestimmten Zeit eben mit dem Zug vom Bahnhof aus zur Universität, aber kehrte nicht zurück. Und Hachiko hatte jeden Tag zur selben Zeit, kam er da an und erwartete das Herrchen, obwohl es nicht mehr lebte. Und das wurde ganz schnell, also nach einer Zeit durch Reporter wurde das berühmt. Er blieb bis zu seinem Tode, kam er jeden Tag an diese Stelle und wurde dann eben von einem Gärtner dort in der Nähe gepflegt. Ja, und verstarb dort. Und daher ist er eben Hachiko ein Zeichen der Treue, diese Akita-Rasse. Empfehlen kann ich auch einen Film dazu. Ist ein US-amerikanischer Film wurde dazu gemacht, der zwar nicht alles genauso erzählt, aber eben diese Begebenheit schön darstellt. Ein gefühlvoller Film. Also Taschentücher parat. Hachiko heißt der, mit in der Hauptrolle ist auch Richard Gere.
Ah, ich meine, da schon irgendwas mal gehört zu haben von so einem Film, den ich mir glaube ich auch schon mal aufgenommen habe. Also bin ich mal sehr gespannt und werde auf jeden Fall auch mal reinschauen. Das Einzige, was ich jetzt mit dieser Hachi hier in Verbindung bringen konnte, das war die japanische Zahl 8, die ja glaube ich den gleichen Namen trägt, oder irre ich da jetzt?
Doch, doch,
Ja,
ist
ich,
richtig.
ja.
Also war auf jeden Fall interessant, die Hintergrundgeschichte. Danke, Clemens. Wusste ich nicht.
Ja, also ich war ganz
Ja.
überrascht, als plötzlich ein Adoptivkind der Familie Nobishi diese Akita-Rasse mit Hachi genau ansprach. Also eindeutig eine Anspielung auf diesen bekannten Hund Hachiko.
Oder sie musste niesen.
Aber Hachi.
Wir nennen dich Hachi.
Was ich auch noch sehr lustig fand, war Misao Yamamura mal wieder, der ja auch im letzten Band 69 schon aufgetreten war, beim Fall mit dem Kappa, wo er auch schon wieder meinte, dass wir in der Zeit der Moderne leben und es keine Mythen mehr geben dürfe. Aber im späteren Fall hat er dann doch wieder an den Mythos geglaubt mit dem Kappa. Und genauso verhält sich jetzt auch hier wieder mit dem Hundedämon, wo er zuerst meint, dass sie in Zeiten des digitalen Fernsehens leben und da Dämonenhunde keinen Platz hätten, aber später meinte er doch, dass es dann auf einmal die Tat einer übernatürlichen Kraft wäre, was natürlich sehr lustig ist, aber irgendwann verliert diese ganze Geschichte mit Yamamura irgendwann auch ihren Reiz. Ich würde mal sagen, dass er das jetzt doch ein bisschen überstrapaziert hat und infolgedessen kommt Yamamura auch in den kommenden Fällen, glaube ich, gar nicht mehr vor. Also hat er jetzt erstmal wieder eine riesige Pause verdient, nachdem er so oft jetzt im Einsatz war.
Eine Stelle war auch interessant, wo Yamamura so einen Lehrsatz von sich geben wollte, im Zusammenhang mit dem Fall, nachdem ein Adoptivkind der Familie gestürzt ist. Kogomori aber allerdings abweisend reagiert und das gar nicht hören möchte. Aber Heiji zeigt dann doch Interesse und Yamamura ist dann auf einmal verschlossen und sagt nur über meine Leiche.
Besonders interessant fand ich natürlich auch noch die Umsetzung des Osaka-Dialekts oder wie dieser, ich glaube, Kansai-Dialekt wird der genannt. Das fand ich doch sehr gut umgesetzt, wo die dann immer so mit Apostrophen gearbeitet haben und dann immer alles so abgekürzt haben, wie es ja auch in Deutschland so teilweise üblich ist bei einigen Dialekten. Das fand ich dann noch sehr gut, das haben die gut eingebaut und man hat auch wirklich das Gefühl, dass Heiji eben aus einer anderen Gegend kommt als Konnen und Ran und Kogoro.
Ja, wegen den Dialekten, das kam ja auch vorhin schon mal im Kaito-Kid-Fall vor. Da eine Anspielung auf diese Dialekte und auch mit diesen deutschen Abkürzungen, und zwar in Anspielung auf den Ryoma Sakamoto, spricht da Tonoko kurz im Tosa-Dialekt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, was die, genau die Tosa-Region ist oder wo die ist, aber es scheint so zu sein, dass der Ryoma daherkommt oder so, das ähnliches.
Also was ist natürlich immer nicht ganz so einfach umzusetzen im Deutschen. Also ich erinnere mich, dass Heiji und Kazuha mit ihrem Osaka-Dialekt immer sehr komisch, kurz, alles verkürzt sprechen im Deutschen. Also statt hast du es, hast du es immer.
Genau, oder
Oder?
das ist ein Dämonenhund oder sowas. Also alles gekürzt.
Manchmal bemerkt man eigentlich diese Stellen gar nicht, weil es ja auch einige, eben viele Dinge an der Umgangssprache angelehnt sind. Daher kann es auch einem manchmal gar nicht auffallen.
Ja, also wie ich schon sagte, auch bei den vorigen Fällen hat auch dieser Fall hier einen super Lesefluss und den kann man eigentlich super lesen, bis auf einige kleine Fehler, wie sie auch im vorigen Fall schon zu finden waren, aber die wiegen jetzt nicht so schwer. Also kann ich dem ganzen Fall auf jeden Fall 5 von 5 Heiji-Mützen geben für die deutsche Umsetzung und gebe dem Ganzen dann auch 5 von 5 Heiji-Mützen für den Inhalt, der natürlich mit den Kenntnissen hier bezüglich Sherlock Holmes und so weiter und so fort. Ich habe jetzt noch die beiden anderen Parallelen, die kenne ich jetzt nicht, beziehungsweise nur halb. Würde aber trotzdem 5 von 5 Heiji-Mützen geben, weil das einfach ein super Fall ist und da ist die Länge von 7 Kapiteln auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Die Spannung bleibt immer hoch. Und einfach ein super Fall, insgesamt 5 von 5 Heiji-Mützen, also besser kann man es eigentlich kaum machen.
Also ich bin jetzt erst dazu gekommen, die ersten drei Kapitel zu lesen, kann aber schon mal sagen, dass ich den Einstieg auf jeden Fall sehr gelungen fand und den Fall empfehlen kann. Wie gesagt, das mit Shinichi Kudo, dass das erste Opfer den gleichen Namen trägt wie Shinichi, fand ich sehr lustig. Da hätte ich mir allerdings auch noch eine Reaktion von Ran gewünscht, die leider ausblieb. Allerdings hat ja Conan lustig drauf reagiert. Er meinte irgendwie, so soll das ein Witz sein oder so. Das war lustig. Und dass auch Hedy und Conan schon am Ende dieses ersten Kapitels zu dem Fall diese Hausfrau konfrontieren damit, dass sie die Mörderin sein soll, fand ich sehr gut. Also, dass es schon so schnell kam, das war mal was Neues. Normalerweise kommt dann in einem zweiten Kapitel erst die Hinweissuche und so. Also, es geht hier sehr schnell schon rasant zu. Ich finde den Fall insgesamt sehr gut. Mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen bei den Namen von der Inubushi-Familie. Einerseits ist Shinichi Kudo natürlich sehr besonders gewesen. Dann gab es zum Beispiel noch eine Miyuki. Die hat mich vom Aussehen sehr an Inspektor Yumi erinnert von der Polizei. Es soll vielleicht so eine Anspielung sein, weil sie heißt ja auch Miyuki und sie hat ja auch die beiden Silben Yumi, also Miyuki, in ihrem Namen. Ist vielleicht aber auch Zufall einfach nur. Dann fand ich noch lustig, dass der Arzt da Tomoaki heißt. Es gibt ja auch bei Conan den Charakter Tomoaki Araida. Der war ja der Arzt, der dann auch an der Tätern-Grundschule oder Oberschule tätig war. Ich schließe mich jetzt nach den drei Kapiteln insgesamt an und fand den Fall sehr gut und gebe 4 von 5 mit Tendenz zu 5 Heiji-Mützen.
Ja, bei mir fällt die Bewertung ähnlich aus wie bei Marcel. Ich bin bisher auch nicht dazu gekommen, den Fall komplett fertig zu lesen, habe erst die ersten beiden Kapitel von dem Fall gelesen. Muss aber sagen, dass es auch wirklich spannend anfängt und wirklich gut anfängt und verspricht sehr viel Spannung und habe halt auch schon viel über den Fall gehört von anderen und scheint ein sehr guter Fall zu werden und kam mir auch selber so vor und ich gebe dieselbe Bewertung wie Marcel, also 4 von 5 mit der Tendenz wirklich zu füllen.
Ja, also ich habe ihn ja zu Ende gelesen und fand das auch mal ganz interessant. Ich würde auch 4 Heiji-Mützen geben, allerdings ohne Tendenz. Erfahrene Con-Leser können also aus vergangenen Fällen eigentlich schon ziemlich gut den Täter ermitteln. Ich wünsche mir natürlich auch viel Spaß dabei. Es hatten auch manchmal eben die Vermutungen zum Täter gewechselt. Auch interessant war, dass ich mal dachte, dass es sich bei dem Täter um die Mutter handelt, die ja den ganzen Tag im Bett verbringt, da sie ja mehrmals mysteriös verwendet wurde, also hinterfragt wurde, wo sie sich aufhält. Ja, aber also ich war zufrieden und auch damit, dass ich sogar den Täter eigentlich, also dass ich auf der richtigen Spur war.
Ja, der Fall wird dann auch direkt in diesem Band noch abgeschlossen. Dann geht's noch weiter mit dem Detektivlexikon zu Philip Trent, was mich natürlich sehr freut, da es auch ein Namensvetter von mir ist. Und dann gibt's im Band hinten eben noch ganz viel Werbung zu anderen Serien von EMA, die wir jetzt hier aber nicht weiter ausführen wollen. Dann möchte ich euch gerne mal nach eurem Gesamturteil fragen. Wie viel Detective Boys Abzeichen würdet ihr denn für diesen Band geben und würdet ihr eine Kaufempfehlung aussprechen?
Ich fand die Fälle alle ziemlich gelungen. Der Kaito Kid war ist sehr gut, wenn auch kurz, aber trotzdem sehr lesenswert und auch mit diesem historischen Hintergrund ist sehr, sehr, sehr schön. Der sehr lange Fall am Ende ist auch richtig toll. Das erste Kapitel schließt den Fall aus dem vorherigen Band sehr gut ab und wenn man den vorherigen Band gelesen hat, dann würde ich schon mal eine Kaufempfehlung aussprechen, damit man den Fall auch zu Ende lesen kann. Und ansonsten, der Kaito Kid Fall und der andere Fall sind auf jeden Fall lesenswert und ich gebe dem ganzen Band 4, 4,5 von 5. Page Mützen, Detective Boys Abzeichen, Kid Monokel, was auch immer.
Alles zusammen. Ja,
Ja, oder alle zusammen.
ich schließe mich auf jeden Fall an. Also ich würde auch eine Kaufempfehlung abgeben und finde den Band am besten. Also einen der besten Bände seit vielleicht Band 65 oder so. Und ja, ich habe einmal 3 gegeben und 2x4, wobei ich den letzten Fall noch nicht ganz gelesen habe. Und also man kriegt einen vollständigen siebenteiligen Fall mit Heiji und Kazuha, einen dreiteiligen Kid-Fall und eben den Abschluss dieses Detective Boys Falls mit dem Musiker und dem Tagebuch. Und ich würde insgesamt 4 von 5 Detective Boys oder ja, alles zusammen Abzeichen geben. Und eine Kaufempfehlung.
Ja, also mein Gesamtbild würde 4 von 5 Aoyama-Brillen ergeben. Ich denke, vor allem der letzte Fall von seiner Länge her und vom Inhalt ist definitiv lesenswert und für die Leser von Band 69 als Abschluss des letzten, also des Falls, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eben diesen, auch wegen dem ersten Kapitel, diesen Band sich anzuschaffen. Vom Preis her hat sich ja nichts geändert. Das wird, denke ich, auch weiterhin in Zukunft so bleiben. 6,50 Euro, so war der Verlagspreis. vom Verlag bestimmte Preis. Ich denke dennoch lohnt es sich noch, sich diesen Band anzuschaffen. Und vor allem 70 Bände ist ja auch so eine Art kleines Jubiläum.
Ja, also ich sehe das ähnlich. 6,50 € ist aktuell der Standardpreis so für Manga. Es gibt noch einige, die kosten 6 € oder so. Beziehungsweise ältere Bände, die kosten auch noch vielleicht 5 €, so wie es bei Conan der Fall ist. Aber aktuellere Bände kosten auch schon alle so 6,50 oder 6 €. Wenn nicht sogar schon mehr. Es gibt auch ja Bände, die kosten 8 € oder sowas. Von daher sehe ich den Band auch als einer der besten an, wie Marcel ja schon sagte. Ich weiß nicht, ob ich noch Band 67 davor packen würde, weil da auch die Organisation drin auftauchte. Sonst wäre auch der letzte, den ich davor setzen würde, der Band 65 und würde dem ganzen Band dann auch insgesamt jetzt hier 5 von 5, ja, was auch immer geben. Ich sage einfach auch mal Aoyama-Brillen. Also es ist für jeden was dabei. Es gibt einen Fall mit Heiji, Kazuha, dann mit Kaijo Kid und seinen Konkurrenten, wo es ja auch mal wieder was Neues gibt, indem er da was zurückbringen will. Und dann eben noch die Auflösung dieses besonderen Falls. Also ich kann Band 70 gemeinsam mit Band 69 nur als Kaufempfehlung empfehlen. Als Kaufempfehlung empfehlen, das ist super. Also ist für jeden was dabei und den Band sollte man sich auf jeden Fall kaufen und dann auch ins Regal stellen und
Ja, also im Hinblick auf Band 71 würde ich sogar jetzt schon sagen, könnte man auch gleich ausweiten, jetzt schon eine Kaufempfehlung geben, aber
ja, genau, wir wollen jetzt hier nochmal kurz einen Ausblick auf den kommenden Band 71 geben. Jetzt geht es mit einem Fall um Inspektor Chiba los, der auch schon als Anime-Episode 624 umgesetzt wurde. Da gibt es dann 2 Kapitel dazu. Und im ganzen weiteren Band geht es dann um einen Fall in London, der ja auch schon in sage und schreibe 6 Anime-Episoden umgesetzt wurde und dann auch seinen Abschluss in Band 72 finden wird. Ja, der Band 71 wird am 4. November 2011 hier in Deutschland erscheinen, also rund 2 Monate nach dem Release von Band 70. Dazwischen wird dann im Oktober noch ein Sonderband erscheint zu Conan vs. Kaito Kid, der auch in Japan schon als Sonderband veröffentlicht wurde und jetzt hier eben von EMA auch in Deutschland herausgebracht wird als erster Sonderband zur Serie, wenn man mal die Short Stories und Kaito Kid außen vor lässt.
ja, und was ich noch dazu sagen würde, dieser Band 71 bricht eben mit dem London-Fall den jetzt erst im Band 70 aufgestellten Rekord mit dem 7-Kapitel-Fall. Und zwar hat dieser London-Fall insgesamt 10 Kapitel und ist damit nochmal länger. Also der allerlängste Fall bisher. Aber wenn man schon mal in London ist, denke ich, ist das wirklich gerechtfertigt.
Ja, und das 10. Kapitel kommt dann auch leider erst in Band 72, also gibt's wieder einen Umbruch, im Gegensatz zu Band 70, wo ja alles in allem abgeschlossen war, beziehungsweise am Ende auf jeden Fall abgeschlossen. Ja, und ich hoffe dann auch, dass die Umsetzung genauso gelungen sein wird, wie jetzt hier in Band 70. Vielleicht könnte man noch den einen oder anderen Rechtschreibfehler da verbessern, dann wäre es auf jeden Fall super und da könnte man auch überhaupt gar nichts mehr dran aussetzen. Also, ich danke eben auch für die Umsetzung von Band 70, das ist einfach super gemacht, kann ich ja nochmal erwähnen. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird.
Ja, und nochmal an alle Interessierten des Sonderbandes. Der Preis beläuft sich auf 5,99 € und das bei 336 Seiten. Also Kid-Fans oder Leute, die eben nicht all jeden Manga haben, es würde sich schon lohnen. Alleine vom Preis her.
Weißt du denn, so ein normaler Conan-Band an Seiten im Vergleich hat?
192.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts zu Band 70 angelangt. Und wie immer verweise ich natürlich auf iTunes, wo wir auch zu finden sind unter ConanCast. Und da könnt ihr uns gerne kommentieren, abonnieren und bewerten. Ansonsten sind wir auch noch auf unserer Website zu finden, detektivconan-news.com. Da könnt ihr den ConanCast dann auch hören. Und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Wiedersehen.
Next Conan Cast sind rot.
Das hört sich ja schon mal super an.